Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe Mystery. Nein, Spaß, natürlich nicht. Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir haben uns wieder zusammengefunden und ein schönes Thema ausgebuddelt oder aufgeworfen, je nachdem aus welcher Perspektive. Und das werden wir heute umfangreich aus allen Himmelsrichtungen beleuchten. Dazu haben wir uns illustre Gäste eingeladen und das wir in dem Fall ist, sag mal was.
Ich kann wirklich schlecht Stimmen nachmachen, sonst wäre es jetzt witzig gewesen. Nee, das bin ich. Hallo.
Und offensichtlich ich auch. Also Tim und Simon, Simon und Tim. Den ersten Gast können wir direkt, weil schon eingetroffen, ankündigen. Das ist nämlich der liebe Jens. Hallo Jens.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Riesen Dankeschön, dass das so spontan bei dir geklappt hat. Dass du gesagt hast, doch. Interessantes Thema, interessante Leute.
Oh ja.
Ich habe Zeit,
ja.
Also ab dafür.
Oh ja, all das genau, kam zusammen. Interessantes Thema, interessante Leute und ja, die Zeit habe ich mir einfach aus den Rippen geschnitten, weil ich das sehr gerne mache und ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Bevor du dich weiter vorstellst, würde ich sagen, warten wir noch auf einen weiteren Gast nachher und Tim und ich machen einmal hier unsere ganz gewöhnliche Genussmittelverköstigung und wie das halt häufig der Fall ist, haben wir ein Bier und ein Pfeifenkraut und als Bier haben wir absolut passend zum heutigen Thema das Bergmann Export. Denn im Endeffekt, das ist alles schon selbstbeschreibend, ich lese aber trotzdem nochmal vor. Zur Erinnerung an vergangene Zeiten, klassisch milden Malznoten, harmonisch und zu jedem Anlass gut, harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Naja, harte Arbeit und ehrlicher Lohn, das passt vielleicht nicht ganz zum Thema, also beziehungsweise das kommt immer darauf an, wen du in welcher Epoche fragst, aber Bergmann, Export, das alles passt wie Arsch. Auf dem berühmten Eimer. Tim, zum Wohle und
Prost.
Ja, dann gerne mal, wie schmeckt dir denn der?
Spielen wir so ein Spiel, wo wir das direkt das erste Adjektiv sagen, was uns einfällt.
Ist es mild?
Nee, süffig hätte ich gesagt, aber das kommt vielleicht aufs Gleiche raus.
Gut, das ist ja eine gewisse Diskrepanz, die wir hier haben.
Mhm. Vielseitig wie das heutige Thema, würde ich sagen. süffig würde ich. Ich würde wirklich sagen süffig. Und ein bisschen metallisch, ehrlich gesagt. Aber nicht unangenehm metallisch, sondern schmeckt eigentlich ganz gut.
Bei metallisch gehe ich mit, aber ich finde es gar nicht so süffig. Ich finde es echt ein bisschen mild. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich schon was vom Pfeifenkraut hatte.
Ja, ich glaube nicht, das stimmt. Vielleicht ist das der Vergleich.
Das ist
ich finde es süffig.
Weniger mild.
Metallisch, ja. Aber lecker. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich Bergmann heißt und man das eher so unter der Erde verorten würde, hätte ich gesagt, Sommertag, keine Wolken am Himmel, im Glas, hellgelb, perlig. Das wäre so das Setting, wo ich das...
Hör mal, das hast du so schön beschrieben. Ich mache trotzdem Wortwitze hinterher. Also quasi eher Sommertag überm Berg und nicht Wintertag unterm Berg.
Ja. Oben auf der Hütte quasi nach so einer langen Wanderung oder sowas. Da
Und was hast du denn da an schönem Pfeifenkraut thematisch passend besorgt?
Ich habe verlegt hier. ich habe mitgebracht von Cornell and Deal. Das ist, glaube ich, ein Hersteller, den wir bis jetzt noch gar nicht hatten.
Da klingelt bei mir auch nichts.
Nee. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, den Pirate Cake. Interessanterweise auf der Quittung, geschrieben mit C, also wie man Cake normalerweise auch schreiben würde, vorne mit K, also es ist eine ganz, ganz rebellische, rechtschreibrebellische Firma anscheinend, warum passt der zum heutigen Thema? Es geht ein bisschen eine Hommage an unsere erste Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es hatte jemand Rum zum Thema Piraten mitgebracht.
War das nicht die zweite Weihnachtsfeier?
Vielleicht war es auch die zweite.
Das war die zweite Weihnachtsfeier.
Ja, stimmt, es war die zweite. Ja, und dementsprechend
das ist so schön.
In Hommage an die Ork-Piraten, vielleicht habt ihr die Folge damals gehört, jetzt diesen thematisch passenden Tabak. Von der Farbe her passt es aber, finde ich, auch. Es ist ein so ganz interessanter Tabak, würde ich sagen. Und was ja noch viel wichtiger ist, als sag mal, der Name und das Thema der Dose und so, ist der Geschmack. Und da muss ich wirklich sagen, war das ehrlich gesagt ein Volltreffer. Gut abgehangenes Fleisch, Malzbier. Also der schmeckt einfach, der riecht einfach nach Bacon so. Noch nicht mal Bacon, eher so
Räucherspeck.
Ne?
So ein bisschen wie Schwarzwälder Schinken.
Ja, Schwarzwälder Schinken. Ja. Als ich das gerochen habe, dachte ich, oh, das kann jetzt hier in alle Richtungen gehen.
Ja.
Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen rauchen, um mir dann ein abschließendes Urteil zu binden.
Ich gehe bei all dem mit. Ich finde, der raucht sich ganz fantastisch. Ironischerweise, also normalerweise jedes Pfeifenkraut, was wir hier irgendwie verköstigen, hat ja diese gewisse Tabaknote. Logischerweise.
Logischerweise,
Ding hier so gut wie gar nicht, finde ich. Also vielleicht ist mein Geschmack heute auch einfach verirrt, dass ich sage das Bier ist eher mild, der Tabak schmeckt nicht nach Tabak. Und er hat so einen ganz leicht süßlichen Abgang, finde ich. Ich finde den ultra rund, also der gefällt mir super.
Also ich dachte auch irgendwie, das wird so ein Schuhauszieher vielleicht, so als ich drüber gerochen habe. Oder weil er auch schon beim Verkaufsgespräch meinte, die Firma sei ein bisschen intensiver. Aber davon merke ich jetzt noch nicht so wirklich was. Also,
das wird uns gleich übel ereilen.
Es kommt Piraten. Der Später, ja. Nee, gefällt mir ehrlich gesagt unerwartet gut. Dieser Schinkengeschmack ist ein bisschen auch im Rauchgeschmack auch wirklich.
Wie war das? Kann ich bitte etwas Schinken bekommen?
Ja, hätten wir auch zu Pippin vielleicht machen können, den Tabak, ne? Ja.
Aber wer kommt denn auf die Idee, in ein Geschäft reinzugehen? Das könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr Lust habt. Oder Jens, vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht. Du bist in das nächste Geschäft oder auch den nächsten Tabakladen ins Pfeifenkräuterhaus oder so gegangen und hast gesagt, ich hätte gerne etwas, das nach geräuchertem Schinken schmeckt.
Das habe ich nicht gesagt. Übrigens, ich habe, glaube ich, gesagt, ich will was Würziges.
Und bei würzig ist ihm geräucherter Schinken eingefallen. Das ist doch das.
Ja, also hätte ich jetzt nicht zuerst mal gedacht, aber ja, war wohl so.
Also der Mensch, der dir das verhökert hat, sollte auf jeden Fall ein Dankeschön von uns bekommen. Wir haben bestimmt noch irgendwo eine Dankeschön-Karte rumliegen.
Können wir ja einfach durch den Briefkasten werfen, ja.
Die ist zwar schon 5,5 Jahre alt, aber vielen Dank.
Ja.
Ich würde sagen, weil wir hier gerade so schön zu dritt zusammensitzen und Tim und ich jetzt die ganze Zeit hier über unsere Genussmittel salbadert haben, weil wir wieder so schlechte Gastgeber sind, dass wir kein Bier durch die Republik geschickt haben oder nicht mal eben die 1,5 Stunden runtergefahren sind, um es abzuliefern. Aber ehrlicherweise ist das auch erst für ungefähr 2,5 Stunden erworben worden. Jens, noch mal ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen sollten. Stell dich doch gerne einmal vor, beziehungsweise auch wenn du heute alleine bei uns bist, aber stell doch vielleicht im Groben einfach mal euch alle drei vor.
Genau, mache ich sehr gerne. Ich bin Teil des Podcasts Das Rote Buch, ein fantastischer Fantasy-Podcast. Und ich bin das uninteressante Drittel, könnte man sagen, denn die anderen beiden, die dabei
sind. Deswegen hast du auch Zeit für uns.
Bitte?
Deswegen hast du auch Zeit für uns.
Genau, die anderen beiden sind schwer beschäftigt und ich warte hier, dass irgendjemand mit mir sprechen möchte und da habt ihr euch gemeldet und da war das natürlich hervorragend. Genau, meine beiden Jungs, Mio und Luis, sind Teil des Podcasts und ja, wir machen unsere Reise inzwischen seit 3 Jahren, haben den Herrn der Ringe inzwischen vollständig besprochen und widmen uns jetzt anderen Dingen. Inzwischen sind wir ein vollständiger Familienpodcast, also Susanne, meine Frau, ist inzwischen auch mit dabei regelmäßig. Wenn wir über Harry Potter sprechen. Im Tolkien Herr der Ringe Universum sind wir weiterhin vorrangig zu dritt unterwegs und widmen uns in dem Teil jetzt auch ja den anderen Werken Tolkiens, sind gerade noch dabei, die Anhänge des Herrn der Ringe zu besprechen und werden demnächst ja werden uns dem Silmarillion widmen. Da bin ich freudig gespannt und ein bisschen ängstlich zugleich, ob uns das denn wohl gelingen wird.
Darf ich dazu was fragen? Lest ihr das Silmarillion auch so Kapitel für Kapitel?
Bis jetzt klang es interessant. Ja, genau. Machen wir auch wieder. Haben wir vor?
Du fragst wegen eines
gewissen Kapitels?
Ja, ich habe ein paar im Kopf. Also ihr habt ja, glaube ich, auch bei euch im Podcast die dann immer bewertet, die Kapitel. Ne? Ich denke, dass da nicht nur hohe Zahlen rauskommen bei den Bewertungen, sag das mal so. Aber ich will da gar nichts vorgreifen.
Nee, also ich kenne das Silmarillion tatsächlich und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da nicht nur High Points bei rumkommen, definitiv. Ich bin gleichzeitig total gespannt und ich freue mich auch total drauf, das zu machen, weil ich glaube, schon echt eine Herausforderung ist, das in der Konstellation auch zu besprechen. Aber da liegt der Reiz auch drin, muss ich einfach sagen, und es auch nochmal gemeinsam neu zu entdecken. Es gibt, glaube ich, ein Kapitel, was ich gedanklich ehrlich gesagt schon geskippt habe. Es gibt auch ein reines Landschaftsflüsse-Kapitel.
Das habe ich zum Beispiel im Kopf,
Ich glaube, das schafft es nicht in die Bewertung dessen, dass wir es überhaupt besprechen. Aber mal gucken. Ist aber bisher das Einzige, was ich gedanklich geskippt habe. Und vielleicht überredet mich auch noch.
Ja, ich meine, das Silmarillion hat ja auch die sind ja wirklich sehr unterschiedlich lang, die Kapitel. Vielleicht macht es auch Sinn, die ganzen kleinen Sachen zusammenzufassen oder so. Ne?
Ich finde das gut, dass du schon Tipps gibst.
Ja, wir haben die ja eingeladen, damit die uns Tipps geben. Da dachte ich, kann zu einer Sache
was Konstruktives beitragen.
Dann
genau, also Tipps von euch nehme ich immer gerne entgegen. Von daher, ihr habt uns mal um Tipps gebeten, deshalb sehr gerne nehmen wir eure an. Schauen wir mal, wie was wir daraus machen. So ähnlich wie ihr das ja auch macht, eure Reise ist ja auch sehr unprätentiös, ist ja auch sehr eigenwillig, würde ich mal sagen, wie ihr damit umgeht. Und insofern freue ich mich dabei.
Ich glaube, wir müssen, glaube ich, langsam mal gucken, wie lange die Aufnahme schon geht.
Ja.
Wir sollten vielleicht irgendwie an den Anfang einen Spoiler setzen, dass der Folgeninhalt, also der thematische Inhalt, doch etwas später.
Aber wir können ja jetzt auch einfach zur Musik übergehen. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen, aber
okay, das ist
gut. Das findet ihr dann irgendwann bei irgendeiner Folge mal in den Outtakes.
Und
wenn was zu kurz ist.
Jetzt sag das mit Überzeugung, als würdest du quasi jetzt die Anmoderation.
Mach ich ja gerade. Und dann, sobald unser Gast gleich da ist, legen wir los.
Bis dahin.
Steiniger Störfaktor.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht so. Zum Beispiel über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Geschrieben HOERDIRINGE. Oder unter www.hördieringe.de, wo ihr Kommentare unter der Folge hinterlassen könnt. Natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen, und zwar unter langgrundblatt@web.de. Geschrieben langgrundblatt und dann eben @web.de.
So, da sind wir wieder und wie ihr mitbekommen habt, vielleicht noch nicht ganz mit dem Thema, sondern wir sind jetzt komplett. Ein weiterer Gast ist angekommen und an der Stelle ein herzliches Willkommen und ein riesen Dankeschön, dass du es möglich gemacht hast. Liebe Sina, stell dich gerne einmal vor.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin, genau wie schon angekündigt, Sina vom Podcast Typisch Ravenclaw und wie Marcel dazu mal so schön beschreibt, sind wir der Harry Potter Podcast, der auch Herr der Ringe kann. Und wir reden primär über Harry Potter bei uns im Podcast. Aber in den letzten Jahren sind Julia und ich, also meine Schwester, mit der ich den Podcast da mache, auch ganz viel auf Herr der Ringe Events unterwegs gewesen, haben einiges an Vorträgen über Mittelerde und Tolkiens Welt gehalten und sind damit so ein bisschen im Thema auch drin. Ne? Vielleicht nicht ganz die Riesenexperten, aber zumindest motiviert. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit euch zu diskutieren.
Ja, wunderbar. Also wir haben mehr oder weniger für alles gesorgt, außer für ja passende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, weil wir haben uns verzweifelt wochenlang auf die Suche begeben und haben nach Geologen und Geologinnen gesucht. Tim hat sogar Universitäten angeschrieben, aber die sind alle verschütt oder wollten nicht zu uns kommen.
Aber vielleicht wird ja jetzt so auch einfach besser.
Das bedeutet, das ist ja so schön, wir haben hier einmal den Harry Potter Podcast, der auch Herr der Ringe macht. Und dann haben wir mit Jens beziehungsweise dem Roten Buch ja auch so ein bisschen einen Herr der Ringe beziehungsweise Hobbit Podcast, der aber jetzt auch Harry Potter macht. Und damit an euch und alle da draußen einen fröhlichen 4. Mai. May the Force be with you. Und Tim singt gleich bestimmt auch noch irgendeinen Disney-Klassiker.
Nee, dann kriege ich Ärger mit dem Nachlass von Tolkien, das möchte ich nicht. Das
einmal alle Fandoms abgebildet.
Ja, wenn euer Fandom da draußen nicht dabei war, schreibt uns eine Beschwerdemail, ihr kennt das Verfahren.
Die Beschwerdemail ist fragen@smalltalk.de, ne?
Also schön, dass ihr beide es geschafft habt, dass ihr da seid. Wir freuen uns riesig. Also euch fällt jetzt wohl oder übel so ein bisschen quasi die Rolle der Geologe, des Geologen zu. Ich hoffe wirklich, ihr kennt euch mit Steinen aus, weil ansonsten sind wir für heute alle aufgeschmissen.
Ja, also ich hatte, glaube ich, Erdkunde-Leistungskurs in der Schule, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe viel Fähigkeit zum Reden, mit selbstbewusst wirken und wer weiß, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Das müsste man dagegen checken, aber ja.
Also Sina hat die Kompetenz mitgebracht, ich mache den anderen Part.
Das ist absolut der Spirit, ich finde das super. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber wirklich rein ins Thema und eine ganz banale Frage, die wir uns aber alle schon mal gestellt haben und Sina, ich würde sagen, du darfst dann auch gerne anfangen. Was ist denn das Nebelgebirge?
Okay, das kann man natürlich jetzt verschiedene Art und Weisen beantworten. Aber für mich ist, also ganz grundsätzlich gesagt, das ist ja das Nebelgebirge einmal das große Gebirge, was Mittelerde von Norden nach Süden einmal durchteilt. Und in meinem Kopf ist das auch immer so diese große Grenze zwischen der West- und der Ostseite von Mittelerde. Dieses unüberwindbare Hindernis, was eigentlich sowohl im Hobbit als auch im Herr der Ringe natürlich auch überquert werden muss. Und ja, irgendwie so dieser sehr majestätische große Gebirgszug, der einmal Mittelerde teilt. So würde ich das jetzt vielleicht beantworten.
Ich finde das absolut top beantwortet. Jens, an dich direkt die nächste Frage, weil ich ja kenne die Fragen ja. Warum sollten wir denn das Nebelgebirge besprechen?
Ja, erstmal, weil Sina ja gerade schon gesagt hat, ein großer Teil der Geschichte von Hobbit und Herr der Ringe spielt durchaus in oder um das Nebelgebirge herum. Und wenn wir drum herum gucken, ja, hat das Nebelgebirge ja auch einer in den Weg gestellt, damit andere nicht einfach so ganz ohne Probleme von West nach Ost und zurückkommen können. Von daher sicherlich ganz spannend, auch da nochmal zu gucken. Außerdem finde ich spannend, ist das Nebelgebirge, es klingt gar nicht so, finde ich, aber es ist doch ein Lebensraum von interessantesten ja, Völkern, Wesen, was auch immer.
Total guter Punkt, finde ich schön. Und um dieses Frage-Antwort-Spiel einfach noch ein bisschen weiter zu treiben, Tim, wer hat denn das Nebelgebirge gebaut?
Jetzt geht es ja schon tief rein, also beziehungsweise hoch. Das Nebelgebirge, wurde ja gerade schon angedeutet, ist nicht nur ein Kulturraum, sondern ist auch ein Werk des Bösen, also sprich Melkors, der das im ersten Zeitalter, also sehr, sehr früh im ersten Zeitalter auch schon, aufgeworfen hat. Ursprünglich um ein bisschen Jagdritte von Oremë, also einem anderen Valar, zu stören. Wahrscheinlich muss man allerdings einschränkend sagen, ist das Nebelgebirge, was wir dann im dritten Zeitalter, also zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe sehen, ein bisschen kleiner als das, was damals ursprünglich da war. Also Erosion und solche Sachen gibt es anscheinend auch schon bei Tolkien.
Ja, niemand ist sicher vor der Physik.
Ansonsten wäre es ja auch ziemlich lächerlich, wenn man so sowas aufgeworfen hätte, um einen Valar an seinem Ritt zu hindern und dann tapern da so ein paar Hobbits drüber. Ja. Ist ja gar kein Problem. Also das passt nicht so ganz.
Ja, aber ist schon spannend. Schon angesprochen, das Nebelgebirge ist ja diese riesige natürliche Grenze, so einmal mitten durch Mittelerde durch. Und wie man das Ganze überquert oder unterquert, da kommen wir gleich noch zu. Aber Jens, du hattest das schon angesprochen. Es ist ja ein super vielfältiger Lebensraum. Also ich hatte mal grob nachgeguckt. Ich glaube, das Nebelgebirge wird beschrieben als irgendwie 900 Meilen lang. Also ein Riesengebiet umfassend. Und sowohl im direkten Nebelgebirge wie auch daran angrenzend lebt ja von den Menschen mal abgesehen gefühlt halb Mittelerde.
Ja,
ist mir auch noch mal, ja, mir ist auch noch mal echt aufgefallen, als ich mir dann angeschaut habe, so, wer lebt denn eigentlich alles so in und um Mittelerde rumherum, dass halt tatsächlich wirklich so viele entscheidende Handlungen und Menschen, so, und nicht nur Menschen, sondern Völker allgemein eigentlich, primär andere Völker als Menschen, so direkt in den Ausufern vom Nebelgebirge sozusagen noch leben und wohnen und da sozusagen von dran teilhaben an dem Ökosystem oder so.
Man könnte jetzt fast so weit gehen. Erster Hottext des Tages. Das Nebelgebirge ist eher ein verbindendes Element für viele Dinge oder ein zusammenbringendes als ein trennendes.
So nach Motto, alle haben den gleichen Feind, Nebelgebirge überquert.
Ja, und also man sieht ja trotzdem, dass das ein hohes Gebirge ist, dass super viele so Handelswege und Verbindungen zwischen verschiedenen Völkern drüber, drunter gehen, also das scheint schon auch irgendwie, also es scheint für viele Völker wichtig zu sein. Ne? Also, und das sieht man ja zum, also gut, bei den Zwergen müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, dass, warum die jetzt im Nebelgebirge sind, irgendwie relativ logisch. Aber zum Beispiel auch die Elben im Bruchtal, das wurde ja bewusst ausgewählt aufgrund der Landschaft dieser Ort, um da zu leben. Insofern ist das schon auch ein sehr identitätsstiftender oder sehr definierender Faktor für viele Völker, die da leben. Das denke ich schon.
Ja, und auch Eregion grenzte ja ans Nebelgebirge. Also klar, das ging natürlich auch deutlich weiter noch Richtung Westen, aber auch das grenzte ja ans Nebelgebirge. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch Lothlórien, was ja auch direkt am Ausläufer des Nebelgebirges ist. Und was glaubt ihr denn, ist der Grund dafür, dass, ich sag jetzt mal über den Daumen gesprochen, verhältnismäßig viele Reiche im und ums Nebelgebirge?
Also ich weiß gar, finde ich irgendwie jetzt so banal plausibel. Okay, wenn ich jetzt, ich channele meinen inneren Geografieprofessorin, dass natürlich, wenn man sich das überlegt, dass natürlich so ein Gebirge ja erstmal so eine Art, genau, Wand ist, gegen die man läuft und man wahrscheinlich, also zum einen wahrscheinlich zu einem gewissen Grad ja auch ein Schutzwall ist im Rücken, also wenn man sich jetzt so Bruchtal anschaut, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man über die Berge hinweg angefallen ist, zumindest deutlich schwieriger in dem Sinne. Und gleichzeitig und vielleicht auch einfach durch diese felsige, zerklüfte Landschaft ist natürlich auch deutlich einfacher, sich da drin zu verstecken oder so seine Schlupflöcher zu finden. Und das, ich finde, dieses Thema von diese Berge dienen ja auch zu vielen verschiedenen Sachen, dass da die ganzen geheimen Orte sind, das ist ja auch was nicht nur im Nebelgebirge aufkommt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so Gondolin ist in meinem Kopf auch so eine Direktassoziation, wenn man drüber nachdenkt, okay, was tun Berge eigentlich, was können die eigentlich machen? Und dass Gondolin so ein richtiges Beispiel dafür ist, okay, man hat diesen Schutzwall, man hat diese Versteck drumherum und gleichzeitig irgendwie noch so seine eigenen Wege rein und raus und ist ein bisschen unbemerkt. Und dass das Nebelgebirge das vielleicht nicht so dermaßen bietet, wie Gondolin das jetzt in seiner Hochform hatte, aber das in dem Sinne natürlich vielleicht auch das für viele Bevölker das auch so ein bisschen dargestellt hat, vielleicht.
Boah, das ist ein super spannender Gedanke.
Ich glaube, es kommt hinzu.
Aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sein.
Ja, aber,
ja Tim, du sagst, es kommt mal was dazu.
Ja, klar, Bodenschätze, ne? Also auch das ist sowohl bei Gondolin als auch beim Nebelgebirge sicherlich ein Faktor gewesen für die Völker, die sich da angesiedelt haben. Und auch also zum Beispiel bei den Elben aus Eregion sieht man ja, dass sie sich bewusst dort ansammeln, weil da auch die Zwerge sind und Handel möglich ist. Ne? Also ist natürlich auch so ein bisschen so, wenn schon mal ein paar da sind, ist es auch einfacher, das durchzuziehen sozusagen.
Du bleibst bei deinem Take der verbindenden Ader des
ich
Lebens.
Ich bin heute sehr völkerverständigend. Und
dass das nur heute so ist oder dass das generell so ist?
Meint ihr, also als wenn man jetzt bei dem völkerverständigen Gedanken bleibt, dass die Elben vielleicht auch in der Nähe vom Nebelgebirge geblieben sind, weil die Adler da auch sind?
Also da wäre
ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich auch quasi Fragen gestellt bekomme, aber die ist gut. Das ist die Frage ist wirklich sehr spannend, weil ich frage mich gerade, wie groß ist der Kontakt zwischen Elben und Adlern und was wäre der Beweggrund der Elben in der Nähe der Adler zu sein? Es ist wirklich eine Art Verständigung, dass man sich austauscht, weil die Elben wissen gerne, was los ist und die Adler wissen, was los ist, weil sie das Nebelgebirge halt überblicken können und zum Beispiel auch sehen, wo irgendwelche Orks und Trolle ihr was auch immer Wesen treiben. Oder ist es vielleicht einfach eine spezielle Verbindung, die sie haben, weil es beide halt in Anführungszeichen alte Wesen Mittelerdes sind? Das finde ich echt einen guten Punkt. Ich kann es nicht beantworten. Jens, hast du vielleicht eine Idee oder eine Antwort auf Sinas Frage?
Ja, ich finde, zumindest der Gedanke, dass das so sein könnte, finde ich erstmal plausibel. Also ähnlich wie das mit den Zwergen ist. Und vielleicht hatten die Elben, habe ich eben überlegt, noch einen ganz anderen Plan dahinter. Die haben so gedacht, okay, das mit den Adlern dauert halt ein bisschen länger, bis man sich da wirklich angefreundet hat. Und die sind ja logistisch durchaus vorteilhaft, wie wir wissen. Gleichzeitig haben die eine gewisse Verbindung zu Manwë und nach Valinor. Vielleicht haben die versucht, ein bisschen langfristige Kontakte aufzubauen. Haben dann gedacht, okay, wir brauchen, selbst für uns brauchen wir ein bisschen Zeit. Es lohnt sich, wenn wir hier mal ein Lager aufschlagen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und deshalb haben sie sich da niedergelassen.
Interessant. Ich würde, glaube ich, in dem Kontext einmal Richtung Bruchtal gucken wollen, weil Bruchtal ist ja im Endeffekt aus dem Krieg geboren zwischen Sauron und den Elben und ist an dieser, ich sag mal, sehr nordwestlichen Position im Nebelgebirge halt auch wirklich geschützt und eine ganze Ecke weg vom Bösen. Ist das da vielleicht also ich glaube, dass es in erster Linie aus strategischen Gründen da platziert wurde. Aber zumindest Eregion oder möglicherweise auch das Niederlassen von Galadriel später dann erst in Lost Lorien könnte ja tatsächlich auch mit diesem Kontakt hin zum Nebelgebirge und zwar nicht nur wegen der Zwerge, wie du sagst, Tim, stattgefunden haben. Was hältst du davon?
Ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht. Also,
ja, ist ein geiler
in meinem
Punkt,
Kopf
oder?
Ist gerade noch so ein bisschen die Frage, wie viel Kontakt gibt es eigentlich zwischen den Elben und den Adlern im dritten Zeitalter?
Mhm.
Auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit welchen, weil wir ja gerade, also im ersten Zeitalter sieht man das ja, ist es ja sehr intensiv, gerade in Gondolin und so, wo ja auch Elrond zum Beispiel sicherlich eine persönliche Verbindung irgendwie noch hin hat. Es ist sicherlich, also ich glaube, es ist nirgendwo beschrieben, aber es wäre schon irgendwie naheliegend, ne? Gerade weil ja der Adlerhorst auch zwar auf der anderen Seite liegt, aber irgendwie auch in der Höhe von Bruchtal. Also, ob das damals das Motiv war oder ob es nicht vielleicht sogar eher so war, dass die Elben sich in Bruchtal niedergelassen haben und dann irgendwann die Adler dahin gekommen sind. Man weiß ja, ich weiß, glaube ich, gar nicht, wann die Adler sich im Nebelgebirge niedergelassen haben, ehrlich gesagt. Ob es vielleicht auch so rum einfach war.
Weiß das einer von euch zufällig?
Nein.
Also wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wenn das andersrum gewesen sein könnte, kann das natürlich auch sein. In meinem Kopf war noch die ganze Zeit die Option, dass es einfach so eine unterbewusste Symbolik ist, dass die Elben einfach gesehen haben, okay, hier sind die Adler. Das heißt, hier ist eigentlich schon mal ein Zeichen dafür, dass hier nicht so schlimm sein kann. So ein bisschen.
Gute Gedanke. Ich gehe noch mal so ein bisschen zurück, so nach dem Motto, warum hat man sich möglicherweise im oder ums Nebelgebirge angesiedelt? Und da haben wir ja schon viele verschiedene Antworten gehört. Etwas, was mir, als ich darüber nachgedacht habe, so als erstes einfiel, waren halt einmal die Ressourcen drumherum, weil man hat ja also nicht im direkten Nebelgebirge, aber in den Ausläufern hat man Bäume, man hat sehr viel Wasser da. Das heißt, frisches Wasser ist ja für Besiedlung generell immer eine wichtige Sache. Und das haben wir ja hier bei uns auch auf der Erde auch. Ich glaube, irgendwie 80% der Weltbevölkerung leben irgendwie wassernah, also am Meer oder an Flüssen und Seen. Also nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Zahl fest. Ich weiß nur, es ist ein relativ hoher Prozentsatz. Das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Gut, und bei den Zwergen halt dieses Geboren aus Stein, also dass sie da direkt im und am Berg leben. Warum?
Ja, bitte. Ich find den einen Punkt nochmal tatsächlich wichtig. Also die Lebensbedingungen sind, glaube ich, einfach gut grundsätzlich, weil man hat wirklich viele verschiedene Dinge. Und das Thema Wasser ist ja gerade auf der östlichen Seite mit dem großen Strom, dem Anduin, und seinen Zuflüssen einfach total wichtig. Also wenn man sich Lorien zum Beispiel anschaut, das ist eigentlich ziemlich perfekt, würde ich sogar sagen. Und wir haben ja vielleicht auch strategische Gründe, also das Thema Schutz hatten wir schon als Thema. Und ich meine, von diesem großen Schutzwall aus gesehen, habe ich entweder nach Osten oder nach Westen durchaus die Möglichkeit, ein gewisses Gebiet in Anführungsstrichen zu kontrollieren. Also im Osten gesehen, ich kann den Düsterwald und was da sich so tut oder den Bereich Richtung Mordor auf jeden Fall besser kontrollieren mit dieser Wand im Rücken und habe das ganz gut vor mir liegen. Also es spielt sicherlich auch eine Rolle für die Entscheidung von, ja, zumindest den Elben. Die Zwerge haben eine ganz andere natürlich Grundlage dafür, du hast es gesagt, ne? Also irgendwie unter Berge entstanden, macht es irgendwie auch Sinn, unter den Berge zu bleiben. Also ich glaube, auch Durin ist ja schon im ersten Zeitalter da eingezogen und hoffentlich hat er zwischendurch mal renoviert. Ansonsten sieht die Bude so aus, wie sie aussieht.
Vielleicht hat er ja zwischenzeitlich ungebetene Gäste gehabt, die da möglicherweise ein wenig marodierten, gerüchteweise.
Immer dieses Ungeziefer im Haus.
Vor allem, wenn man es am Ende dann nicht so richtig los wird, weil da quasi noch ein Gott des Ungeziefers wohnt. Jetzt muss ich mal gucken, wir haben unheimlich viele Dinge schon angerissen, beziehungsweise auch besprochen, die ich hier in meiner kleinen Fragenliste drin stehen habe. Ich würde gerne dazu kommen, dass wir uns mal über die Reise-, Handels- und Wegemöglichkeiten unterhalten. Weil, wie ja am Anfang gesagt, es ist eigentlich eine Barriere. Und also ich kenne jetzt spontan nicht so besonders viele Wege, die über das Nebelgebirge oder durch das Nebelgebirge führen. Einmal scheint man ja durch die Orkstadt rüberzukommen auf die andere Seite. Einmal kann man durch Khazad-dûm gehen. Dann gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Pässe. Und ansonsten kennt man halt diese Option. Nein, lasst uns die Pforte von Rohan benutzen und dann nach Minas Tirith gehen. Also als 5. Weg ist quasi direkt schon das, okay, wir gehen drumherum und es ist ja riesig. Kennt ihr noch andere Wege? Und falls nicht, was glaubt ihr, warum es in diesem Riesengebirge einfach so wenig gibt?
Ja gut.
Ich kenne tatsächlich wenig weitere Wege. Ich meine, grundsätzlich geht es ja immer die Möglichkeit, gehst du außen rum, ne? Also dann sind wir unten bei der Pforte von Rohan oder ganz oben rum mit den entsprechenden Dingen, die das dann so hat, oben drüber. Ich kenne wirklich nur 2, 3 Pässe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mehr als 2 wirklich kenne. Ich kenne halt den Hohen Pass und den Rothornpass. Bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, im Hobbit ist es, dass erst ein Weg irgendwie vorgeschlagen wird und dann aber gesagt wird, der wird zu sehr von Orks belagert und dann nehmen sie, glaube ich, ja den Hohen Pass und da werden sie dann eben in die Orkhöhle gecatcht. Aber ich weiß nicht, ob dann der Alternativpass der Rothornpass ist. Ich glaube, es müsste dann noch ein 3. sein, den ich aber namentlich nicht kenne. Also von daher, erstmal viele Wege kenne ich nicht und ich stelle es mir schon so vor, wie es halt im Hochgebirge tatsächlich ist. Das sind halt ziemlich unwirtliche, hohe Gipfel, Krater, in denen gehst du nicht einfach mal irgendwo rauf und an der anderen Seite wieder runter. Wahrscheinlich mit, sag mal, der hinreichenden Bergsteigerausrüstung, wie wir sie heute kennen, funktionierte auch das, aber das ist kein Handelsweg.
Und es ist ja auch als Barriere gedacht gewesen. Ne? Also sag mal, wenn du so Valar bist und irgendwie Berge aufstürmst, um da jemanden am Reiten zu hindern, ist ja nicht das Erste, was du einbrauchst, ein Pass. So. Und das, aber also ich bin da auch bei Jens. Ich habe auch den Eindruck, dieser andere Pass, der scheint irgendwo direkt in der Nähe des hohen Passes zu sein. Weil das ist ja eher so, gehen wir jetzt links rum oder rechts rum, aber es scheint eh alles wieder auf die gleiche Route zu führen. Und dann gibt es noch den Rothorn-Pass mit Moria, der ist ja auch quasi ein System ist. Und das war's. Also mehr ist zumindest nicht beschrieben. Es kann natürlich sein, dass es mehr gibt, aber so auf den Karten, die Tolkien eingezeichnet hat und auch wenn man sich so anguckt, wer eigentlich mit wem mal irgendwie in Kontakt getreten ist, scheint es wirklich diese Pässe zu geben. Und das war's.
Ich würde auch dazu sagen, also wenn man sich überlegt, wenn das halt wirklich ein hohes Gebirge ist, dann ist da oben ja wahrscheinlich auch viel mit Eis und Gletscher und Schnee. Und dass wenn man da irgendwie in der Gegend einen Pass auch, ja, funktionierbar halten möchte, dann braucht das ja auch ein bisschen Arbeit oder zumindest mal ab und an die Person, die da auch drüber läuft. Und das heißt, dass außerhalb von so diesen Bevölkerungszentren sozusagen, von den Leuten in Mittelerde, die wir auch kennen, mit denen wir interagieren, dass halt um Bruchteil drumherum und dann weiter südlich eben, was mal Moria war oder dann zumindest um Lothlorien, sonst gibt es ja auch nicht groß Leute, die da irgendwie drüber laufen würden, zumindest nicht in dem Sinne, dass es bei Elrond in Bruchtal ankommt. Also vielleicht haben die Orks tatsächlich nochmal irgendwo einen anderen Pass gebaut, aber würde mich jetzt auch wundern, weil wir hören ja jetzt außerhalb von der Orkstadt und dann um Moria rumherum auch nicht, dass da irgendwo noch so eine Riesensiedlung von Orks ist oder so, die halt aktiv auch einen Weg bauen würden. Wenn man sich jetzt überlegt, so die Wege durchs Himalaya oder so, da sind ja nicht einfach irgendwo Trampelpfade, die muss ja irgendjemand machen.
Und wenn das so wäre, würden die Orks ja wahrscheinlich auch noch mehr Überfälle auf Bruchtal zum Beispiel und sowas machen. Wenn die wirklich so viele Möglichkeiten hätten, da irgendwie rauszukommen, oder? Also ich meine, es ist natürlich so klar, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Orks daran interessiert sind, dauernd nach Lothlorien zu laufen. Wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen würde man dann vielleicht noch mehr von denen mitkriegen, gerade gegen mal Ende des dritten Zeitalters hin.
Ja, eigentlich spannend. So ein Riesengebirge und einfach nur ein paar Wege durch oder drüber. Und davon keiner auch so richtig.
Was ich mich gerade bei dem Punkt nochmal gefragt habe, also wenn du so ein Gebirge hast, was so eine massive Barriere darstellt, gab es jemals eine Zeit, in der die Menschenkönigreiche oder die Elben Reiche so mächtig waren, dass sie die wenigen Wege wirklich hinreichend sichern konnten, also als Handelsweg, als politische Wege, wie auch immer? Oder war das immer so ein bisschen der Bereich des, okay, wenn du dich dahin begibst, ist das deine eigene Schuld?
Boah, interessanter Punkt.
Ich hätte eine Sache, wo mir was einfallen würde.
Ich glaube, die Möglichkeit, die Wege größtenteils sicher zu halten, hätte es zu bestimmten Zeitpunkten gegeben. Ob das dann gemacht wurde, kann ich ehrlicherweise nicht beantworten. Weil das Nebelgebirge oder das, was wir so von der Ork-Besiedlung des Nebelgebirges mitbekommen, ist es ja so, dass eigentlich vieles im Nebelgebirge, halt insbesondere Khazad-dûm, von den Zwergen gebaut wurde und später von den Orks dann eingenommen wurde. Und weiter nördlich, so in der Orkstadt oder so, haben sich halt auch Orks eingefunden. Ich glaube, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo sich die Orks da breit gemacht haben, da außer Wind und Wetter vielleicht nicht die allergrößte Gefahr bestand. Und es gab ja zu der Zeit, wo die Zwerge noch da waren, halt auch einfach den Weg durch Khazad-dûm. Wenn man denn durch wollte. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Elben von Eregion irgendwie woanders hin wollten, glaube ich, dass die dann tendenziell einfach im Süden um das Gebirge rumgegangen sind, weil Eregion da ja auch angrenzte. Und da ist ja die, was wir heute als Pforte von Rohan kennen, einfach zwischen den Gebirgen, wo man dann einfach durchkommt.
Also Moria ist auch die einzige Sache, die mir da einfallen würde. Das wird ja zum Beispiel bei der Geschichte um Eregion schon beschrieben, dass es auch zwischen
Florien
und also über Moria quasi dann so eine sichere Verbindung gibt. Ne? Aber wenn das
Faktor
weg ist,
Sicherheit ist, glaube ich, tatsächlich einfach sehr orkgebunden.
Ja,
und wann waren die Orks da?
Elrond sagt ja zumindest, dass die Beoringer, also Beorns Nachfahren, dann werden zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe den hohen Pass so schön aufbehalten. Nee, nicht Elrond, Gloin ist es. beim Rat von Elrond. Aber da ist natürlich dann auch die Frage, wie sicher ist das wirklich?
Ja, vermutlich. Die sind ja auch relativ weit nördlich irgendwie am Anduin direkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann vielleicht die Orks aus der Orkstadt, wenn sie rauskommen, regelmäßig einen übergebraten kriegen und deswegen einfach nicht da rauskommen. Einen besseren Erklärungsansatz hätte ich da jetzt nicht. Habt ihr vielleicht noch einen Gedanken dazu?
Also ich finde auch am ehesten noch, oder was ich mir auch vorstellen kann, einfach weil die Ork-Bevölkerung vielleicht ein bisschen niedriger geworden ist, halt dann vielleicht auch im 4. Zeitalter irgendwann mal. Das hängt natürlich dann auch sehr davon ab, was dann der Einfluss von Aragorn und sozusagen dem erweiterten Gondor noch ist und dem Bedarf überhaupt, das Nebelgebirge zu überqueren. Oder ob dann halt tatsächlich irgendwelche Handelsrouten von Erebor aus wieder mehr aufgemacht werden. Aber genau, das liegt auch daran, würde ich sagen, dass einfach die Ork-Population dann ein bisschen in Schach gehalten wird. Aber ich finde es sehr schwierig zu sagen, ob vorher das auch schon mal in dem Ausmaß der Fall war.
Jens, ist dir zu deinem Punkt da nochmal was eingefallen?
Ich habe gerade nochmal über einen Punkt, der damit zusammenhängt, nachgedacht. Und zwar, wir bekommen in den Geschichten, die auserzählt sind, natürlich vor allen Dingen die Gefahren erzählt, die im Nebelgebirge lauern. Gleichzeitig wissen wir am Anfang des Herrn der Ringe, dass es ja einen regen Handelsaustausch zwischen dem einsamen Berg und Tal und so weiter und dem Auenland gibt, weil der gute Bilbo muss ja seine ganzen Geschenke dorthin bringen. Also irgendwie muss es ja durchaus funktionieren in der Zeit. Und Bilbo selbst kommt ja nach dem Abenteuer rund um Smaug auch unbeschadet und ohne größere Schwierigkeiten wieder zurück. Also von daher würde ich schon denken, dass auch in der Zeit es irgendwie eine Art von Sicherung gegeben hat. Wir wissen natürlich, dass in der Schlacht der Fünf Heere ein Großteil der Orks dezimiert wurde. Das heißt, ab in dem Punkt ist, sag ich mal, die Ungezieferdichte ist eine geringere, als sie sonst so ist. Und ansonsten haben wir mit der Verbindung der Zwerge und Elben natürlich zu einer gewissen Zeit eine ziemlich sichere Verbindung, die einmal unten durch, schön ausgebaut, wenig Probleme bereitet.
Ja, also es deutet schon darauf hin, dass zumindest einer der Pässe überwiegend gesichert zu sein scheint.
Denke ich eher der Hohe Pass, ne? Und das ist ja, weil der Rothornpass ist ja nicht nur gefährlich wegen der Orks, sondern vor allem auch wegen des Wetters, was ich finde schon bemerkenswert ist, weil der liegt ja deutlich weiter im Süden als der Hohe Pass und man würde ja erwarten, dass je weiter nördlich, desto kälter, desto blöder wird das Gebirge irgendwie, um es zu überqueren.
Dadurch bekommt man aber einen Hinweis darauf, wie hoch der Rothornpass eigentlich liegen muss.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, man muss vielleicht ein bisschen die Jahreszeit berücksichtigen. Die ist ja im Herrn der Ringe ist es Winter, im Hobbit ist es Sommer. Aber trotzdem muss das schon, also das ist glaube ich jetzt nicht mal eben hier über so einen Hügel drüber, sondern das ist wirklich hoch. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich weiß gar nicht, wisst ihr, wo ist das Nebelgebirge am höchsten? Ist es wirklich eher weiter oben oder ist das nicht doch die Gegend um Moria, wo ja auch der Rothornpass liegt? Weil es wurde ja auch so beschrieben, dass da die drei Gipfel sind und die sind besonders eindrücklich.
Ich glaube tatsächlich, genau an der Stelle ist das Nebelgebirge am höchsten. Hat zumindest die höchsten Gipfel. Was nicht zwingend für die Pässe sein muss.
Ja, warum ist dann da der Pass?
Ich meine auch, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der höchste Gipfel ist ja der Tirakzigil da. Und der ist ja direkt über Moria. Also ich würde da, glaube ich, mitgehen. Also ich schätze auch, da ist der höchste Punkt.
Ja, also in meinem Kopf ist jetzt, also das ist jetzt vielleicht gar nicht was faktisch belegt ist, aber ab und zu habe ich in meinem Kopf ein paar Vorstellungen und dann ist das bei mir einfach so, dass im Norden das Nebelgebirge einfach dadurch, dass vielleicht auch einfach mit der Landschaft und Wilde einfach so ein bisschen breiter ist und dann nicht und im Süden dafür irgendwie insgesamt ein bisschen schmaler, aber höher. Dadurch, dass Moria so als Tunnel drunter herläuft, dass alles so ein bisschen zusammengestaucht und nach oben gestreckt ist, wenn das Sinn ergibt. Mhm. Das war mir im Kopf zumindest so.
Das klingt auch verbalisiert plausibel, finde ich. Und auf der Karte wirkt es ja tatsächlich auch so ein Teil. Und das würde ja auch tatsächlich dafür sprechen, dass man quasi im Norden, also wo die Orkstadt liegt, dass man da etwas besser über den Pass kommt, als dann über den Rothorn drüber. Also ich finde schon, dass das stimmig ist. Habt ihr zu Reisen und Wegen noch einen Punkt? Sonst würde ich weitergehen. Ich nehme das als, ich würde weitergehen. Frage, die ich mir dabei stelle, vielleicht habt ihr da schöne Gedanken für mich. Wir haben ja Khazad-dûm und wir haben weiter nördlich die Orkstadt. Was mich wirklich fasziniert, wenn ich da jetzt mal aus meiner sehr weltlichen Sicht drauf blicke, wie zum Geier haben auf der einen Seite die Zwerge dieses Riesenreich Moria da aus dem Fels rausgeklöppelt und auf der anderen Seite auch, wie haben denn die Orks ihre doch etwas umfangreichere Orkstadt da in diesen Fels getrieben und ausgebaut und stabilisiert? Also, was ich mir dabei so gedacht habe, klar, wir kennen das zum Beispiel aus Mittel- und Südamerika oder aus Nordafrika, Pyramidenbauten etc. Also wirklich große Bauwerke, die einen sagen von Menschen geschaffen, andere sind sich da ziemlich sicher, dass es die Echsenmenschen waren, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Aliens, denke ich. Die Aliens.
Entschuldigung,
bei den Pyramiden so die Hauptthese der, wie heißt das, Präastronautrik?
Ich mache das Thema nicht auf jetzt hier.
Wir machen da mal eine gesonderte Folge.
Nein, aber ich bin wirklich fasziniert. Ich frage mich, wie haben die das da reinbekommen? Also diese Bauwerke sind ja schon beeindruckend. Habt ihr dazu irgendwelche Gedanken?
Ich möchte anmerken, dass ich die Vorstellung, dass die Echsenmenschen das Nebelgebirge ausgehöhlt haben, großartig finde.
Also bei den Zwergen hätte ich jetzt gesagt, die hatten einfach sehr viel Zeit. Also Moria ist ja zu dem Zeitpunkt, wo es quasi dann vom Balrog entvölkert wird, 8000 Jahre alt oder sowas. Also oder sagen wir vielleicht mal 5000, irgendwas dazwischen. Ne? Also
sagen wir 6,5 2000 Jahre.
Im dritten Zeitalter, das zweite Zeitalter dauert 3000 Jahre und dann sicherlich noch einiges im ersten. Also in 5000 Jahren kannst du das vielleicht schaffen. Aber ja klar, es ist eine super beeindruckende Leistung und die Orkstadt ist sicherlich nicht so alt wie Moria. Vielleicht waren die Orks besser, wenn man das aus der Perspektive.
Ich finde bei der Orkstadt, oder was ich mich gefragt habe, wenn wir ja von Gollums Geschichte hören, der ja sozusagen in seine Höhle unter die Berge zieht, ob der da, weil da sind ja dann auch schon, bleibe zumindest beschrieben ein bisschen, als dass da auch relativ viel an Höhlen und Grotten und sowas auch schon ist, ob die vorher schon da waren, dass sein Gollum auch vor der Orkstadt schon hingezogen ist und die Berge tatsächlich einfach in sich drin schon ein relativ großes Höhlennetzwerk vielleicht in dem Sinne hatten schon und dass die Orks dann später einfach dahinterhergezogen sind oder ob als Gollum gekommen ist, die Orks auch schon zumindest zu einem Teil da waren und dann haben die ja zumindest auch ein paar hundert Jahre Zeit gehabt, da ein bisschen dran rumzuwerkeln.
Das klingt total plausibel, passt aber nicht zu meiner Theorie, dass die Orks sich mehr angestrengt haben als die Zwerge.
Ob die Orks sich wirklich mehr angestrengt haben als die Zwerge, lasse ich jetzt nochmal dahingestellt sein. Aber ich würde schon denken, dass dieses Gebirge also wirklich in einem gehörigen Maß auch mit Höhlen und so weiter durchzogen sind. Und dann ist es natürlich einfacher, da mal einen Anfang zu machen. Also es wird vermute ich, ein natürliches Höhlensystem geben, was, ich meine, am Anfang, wir haben irgendwie Aule, der da rummacht, wir haben Melkor, der da rummacht, wir haben so ein paar Verschiebungen, das Ding ist abgetragen worden. Alleine durch natürliche Bewegung wird sich da einiges an Räumen auch ergeben haben. Und dann stelle ich mir schon so vor, dass wir bekommen ja zumindest im Hobbits mal mit, dass auch Orks durchaus geschickte Handwerker sind. Also wenn sie denn wollen, sind sie durchaus in der Lage, oft wollen sie halt nicht, aber grundsätzlich können sie das. Und dann hast du da natürlich eine hervorragende Möglichkeit, dich entsprechend auszubreiten. Und ich glaube auch insofern, dass das vielleicht so genutzt worden ist, weil die Orks sich ja nicht ganz auf einen Raum festlegen. Also wir kriegen das ja auch wieder im Hobbit mit, dass sie erst den einen, dann den anderen Pass belagern, weil sie ja eben ja Handelsreisende abgreifen wollen. Das heißt, du musst in deiner Orkstätte hinreichend flexibel sein. Und das wirst du nicht, wenn du dir einen festen Bereich baust. Das passt jetzt nicht zu deiner Ernährungsstrategie.
Ja. Ich hänge immer noch an Tims Take, dass die Orks fleißiger sind als die Zwerge.
Ja, es ist natürlich plausibel.
Mindestens flexibler.
Ja.
Ja, und aber es ist schon auch, ja, ist das der nördliche Bereich, gerade dieser sehr wasserreiche Bereich, wo auch der Anduin entspringt und wo sowieso auch hier die Flüsse durch Bruchtal, also Weißquell, Lautwasser und so, durchfließen. Und das spricht ja schon dafür, dass auch unterirdisch relativ viel Wasser fließt, was ja für die Höhlentheorie oder Grottentheorie auch spricht, dass da sehr viel natürlich gerade im nördlichen Bereich auch schon vorliegen müsste.
Stimmt, ja.
Und wenn man sich so jetzt mit dem Thema vielleicht auch Eis, Gestein und so weiter, was sicherlich, also im Laufe der Zeit, wenn eine Wasser wird zu Eis, springt dann weg, das hat ja echt eine Kraft, da entstehen sicherlich auch noch mal einige an Hohlräumen und so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach der natürliche Bereich den Orks da eine ganze Menge geholfen hat.
Ja.
Also hat sich das Klima am Nebelgebirge über die letzten Jahre auch verändert, weil das vor 1000 Jahren noch einfach alles zugeeist und jetzt.
Das ist meine These, genau.
Wahrscheinlich wirklich.
Klimawandel in
wahrscheinlich wirklich, weil wir wissen ja, dass Melkor sehr lange im Norden von Mittelerde war und dann aber ja irgendwann nicht mehr. Nämlich nach seiner
Verbannung?
Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also nach seiner Niederlage dagegen die Valar halt am Ende des ersten Zeitalters. Und wahrscheinlich ist dann so langsam es immer ein bisschen wärmer geworden. Auch im Norden Mittelerdes.
Interessanter Punkt. Ich hätte jetzt gesagt, es ist ja eine Heizung unter Moria gewesen und vielleicht hat die einfach durchs Nebelgebirge durchgestrahlt. Und eigentlich ist der Balrog für Khazad-dûm und die Orkstadt verantwortlich.
Der Balrog ist die Ursache für die globale Erwärmung. So wird es sein.
Ja, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Gute Überleitung an der Stelle. Tiefe Tunnel, tiefe Verbindung. Das große Rätsel, wie der Balrog nach Moria kam. Gibt es vielleicht in den tiefsten Tiefen Morias ein, bis die Zwerge es dann angegraben haben, abgeschottetes Höhlensystem, das möglicherweise extremst weitreichend war und möglicherweise so weitreichend, dass es unter irgendeiner alten Festung von Morgoth oder so rauskam, dass der Balrog also auf eine lange dunkle Reise aus einem Verlies von Morgoth bis unters Nebelgebirge gewandelt ist? Ich sehe drei nachdenkliche Gesichter.
Ja, du stellst komplizierte Fragen, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe mich erstmal gefragt, Morgoth, der hatte da seine Festung ja weiter nördlich, ne? Angband war weiter nördlich. Ich weiß jetzt nicht, er hat das Nebelgebirge zwar aufgeworfen, aber er hat diesen Lebensraum ja nicht aktiv selbst genutzt, meines Wissens jedenfalls. Also insofern, ob er da wirklich unter eine Festung gezogen ist, vielleicht wisst ihr da mehr als ich das weiß, ich kann das gerade nicht beantworten. Ansonsten stelle ich mir ja eher so Situationen, Niederlage, Chef hat verloren, Balrog ein bisschen in Panik, zieht die Flügel ein, haha, ja oder nein, können wir an anderer Stelle diskutieren und versucht sich möglichst stillschweigend von dannen zu machen. Und jetzt bin ich wieder bei meinem natürlichen Höhlensystem, hat irgendwo einen Weg, ähnlich wie Gollum, nur in größer, in dieses unterirdische Höhlensystem gefunden und hat sich erstmal ganz tief unten eingegraben. Hat dabei aber nicht gecheckt, dass dieses natürliche Höhlensystem relativ nah an dem künstlichen System der Zwergenbinge liegt.
Nicht schlecht.
Ich denke jetzt gerade, Entschuldigung, Sina.
Go ahead.
Ja, ich denke gerade die ganze Zeit über diese Sache mit den Wesen unter Moria, die noch älter sind als, ich glaube, als die Zeit oder ich weiß nicht genau, wie Gandalf das beschreibt, die an der Welt nagen.
Tom Bombadils böser Bruder.
Sozusagen, genau.
Bestimmt Tim Bombadil.
Ob das der Weg ist, wie der Ball denn? Weil in meinem Kopf ist das doch super auffällig, wenn so ein riesiges, flammendes Ding überirdisch irgendwie davon wegfliegt und dann dadurch halb Eriador irgendwie marodiert. Das hätte doch, wenn das überirdisch passiert ist, wahrscheinlich jemand mitbekommen, oder?
Du musst dir das so vorstellen wie in einer der allerersten Pokémon-Folgen. Da ist irgendwie wieder schönes Wetter und Ash guckt nach oben und da fliegt ein Shiny Ho-Oh lang. Und der erzählt das dann Professor Eich, damit haben wir übrigens mit Pokémon das nächste Franchise jetzt abgedeckt, erzählt das dann Professor Eich, guck mal da, das Pokémon da auf dem Bild, ich habe das gesehen, und er erzählt, nee, das ist eine Legende, das kann gar nicht sein. Vermutlich hat das einfach irgendwer so mitbekommen und meinte, ja, ich habe da halt möglicherweise fliegende Balrog gesehen. Ja, nee, das kann nicht sein. Und zack, war es das damit.
Das müssen ja mehrere Leute gesehen haben, oder? Gerade wenn du so die Festung belagert hast und also ich glaube, die Chance, dass der Balrog unterirdisch unterwegs war,
vielleicht ist er ja bei Nacht da lang geflattert.
Deshalb muss er jetzt Flügel haben, damit er sich so verdecken kann, ist doch klar.
Eigentlich ein missverstandener Superheld, und das ist ein Cape.
Ich glaube auch, dass ein bisschen Chaos in der Zeit war. Also dadurch, dass ich alles ein bisschen neu sortieren und neu finden musste, dass die Leute alle so ein bisschen eigene Probleme auch hatten.
Ja, Berechtigter Einwand.
Sina hat so gute, so fundierte Sachen, da kann man gar nichts gegen sagen.
Stimmt, zum Beispiel,
das sind die Ravenclaw-Argumentationslinien.
Ja.
Die stehen nicht mal auf zerknitterten Zetteln von ihr, die hat sie einfach so im Kopf.
Ja, meine zerknitterten Zettel-Sachen sind auch tatsächlich nicht so hilfreich. Da ist so eine Auflistung von Orten drauf und Stichpunkte wie viele wichtige Ereignisse am/um. Das sind so das Niveau von Notizen, die ich auf meinem Zettel habe.
Aber Sina, warum sagst du das
schon mal? Jetzt kommt alles raus.
Das ist ein total interessanter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnten wir darüber mal reden? Was steht denn auf deinem Zettel?
Ich wäre tatsächlich gleich noch dazu gekommen. Aber vorher, ich habe ja auch zumindest Notizen. Also nichts Inhaltliches, sondern eher so Fragendes bis Gedankenanregendes, behaupte ich einfach mal. Als nächste Frage habe ich hier bei mir auf dem Zettel stehen, gibt es ein reales Vorbild für das Nebelgebirge? Also Tolkien wird ja nachgesagt, dass er auf seinen Reisen und in seinem Leben, wo er mal so durchkam, dann Dinge festgestellt und beobachtet hat, mal schön, mal gar nicht schön fand, und die dann in seinen Werken auch verarbeitet bzw. mit hat einfließen lassen. Ich persönlich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht nachgeguckt, aber vielleicht weiß das ja einer von euch. Reales Vorbild fürs Nebelgebirge? Fragezeichen.
Ja, so teilweise, glaube ich, weiß man das, kann man das wissen. Tolkien selbst hat ja, glaube ich, an verschiedenen Stellen gesagt, dass die Schweiz, die Alpen der Schweiz, das zumindest teilweise Vorbild fürs Nebelgebirge gewesen sind, ist ja da als 19-Jähriger oder was lang gewandert und fand das zutiefst beeindruckend. Als Brite kann ich das auch gut nachvollziehen. Also auch wenn man da durchaus Hügel hat in Britannien, aber in der oder Großbritannien, aber so wie die Schweiz sie zu bieten hat, sicherlich nicht. Und er beschreibt ja zum Beispiel auch, dass die Situation wie im Hobbit die Zwerge und Bilbo da diesen Geröllhang herunterrutschen und so, dass das auch einer Erfahrung, die er auf dieser Wanderung gemacht hat, entspringt, und dass Teile dieser Gipfel, die wir haben, eben ihn auch an Schweizer Berge erinnert haben. Insofern gibt es ein historisches Vorbild. Ich weiß aber nicht, ob es noch mehr gibt.
Ehrlicherweise reicht mir das total. Aber Sina, du darfst selbstverständlich auch gerne.
Ich habe so gesagt. Ich wollte Jens eigentlich auch nur zustimmen, als ich von dem, was ich auch nur weiß, dass hier zum Beispiel das Lauterbrunnental, was auch innerhalb der Schweiz liegt, ja auch als Vorbild von Bruchtal selber gilt. Und deswegen für mich auch irgendwie die umliegenden Berge sozusagen dann das Nebelgebirge auch mit inspiriert haben. Sehr plausibel.
Es ist das Berner Oberland. Also das ist der genauere Punkt. Und diese Berge, ne, das sind vor allem ja hier Mönch, Eiger, Jungfrau, die für die Berge über Moria quasi so ein bisschen denen nachgesagt wird, da sozusagen die Vorlage zu sein. Ich glaube, es sind am Ende die Alpen. Das passt aber auch ziemlich gut, glaube ich, so ein bisschen, wie er das beschreibt. Wahrscheinlich sogar auch ein bisschen von der Größe her. Die Alpen sind vielleicht ein Tick kleiner, also zumindest von der Länge her, oder zumindest gebogener und wirken deswegen nicht ganz so lang auf Landkarten wie das Nebelgebirge. Ich denke gerade die ganze Zeit so ein bisschen drüber nach. Ich bin irgendwie auch beim Himalaya, glaube ich, einfach aufgrund der Größe, aber das hat Tolkien halt nie wahrgenommen. Das kann er eigentlich im Jahr 1910 oder so nicht wirklich sinnvoll da eingebaut.
Ja, eher unwahrscheinlich. Außer er hat vielleicht mal eine Aufzeichnung in die Hände bekommen, wo irgendein Brite, der halt...
Ich könnte mir...
Ja, bitte?
Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass diese persönliche Anschauung, diese persönliche Erfahrung, die er da gemacht hat, also wir wissen ja, also das Lauterbrunntal war Vorbild für Bruchtal und diese Wanderung, also auch diese, ich glaube, diese, was ja auch im Nebelgebirge spielt, diese Situation mit diesen Steinriesen, das geht ja auch auf sowas wie Steinschlag, Geröllschlag und Gewitter im, in den Alpen. Also ich glaube, die persönliche Erfahrung, diese persönliche Anschauung, das wird für ihn und für seine Fantasie gereicht haben. Er brauchte nicht ein Superlativ, dass es irgendwo auf der Welt noch ein krasseres Gebirge gibt, sondern dieses Erfahren, was es bedeutet, in diesem Lebensraum unterwegs zu sein. Das wird ihm gereicht haben, stelle ich mir jedenfalls so vor. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du also vielleicht auch nicht perfekt ausgerüstet an einem wirklich schwierigen Tag in den Alpen unterwegs bist, also hochalpin unterwegs bist. Also du machst ja Erfahrungen, die machst du sonst nicht mal ebenso. Und das verbunden mit der Imaginationskraft, die Tolkien einfach besitzt, das schafft, glaube ich, genug Welten.
Ich würde auch sagen, dass jede Mal, wenn man vor so einer beeindruckenden Landschaft steht, und die Alpen sind ja auch einfach in sich mega beeindruckend, 10.000 Mal mehr Effekt und Eindruck auf einen hat, als irgendwelche Bilder oder Geschichten zu hören. Und dass man sagt, okay, man stellt sich selber vor, okay, was lebt hier, wie kann man sowas umsetzen in seine Geschichten, dass vor Ort zu sein und da durchzulaufen. Und vor 100 Jahren war die Infrastruktur der Alpen ja auch noch nicht ganz das, was sie jetzt ist. Und ich glaube, selbst heute, wenn man mit guter Ausstattung in die Alpen geht, kann immer noch super viel schief gehen von dem, was man so hört. Ich glaube, dass das schon auch nochmal sehr beeindruckend sein muss, vor allem, wenn man vorher auch nicht so viel von Bergen gesehen hat.
Ja. Ja, stellt mich voll und ganz zufrieden. Ich habe noch zwei Punkte plus ein Zauberer kommt nie zu spät. Also wir nähern uns dann langsam, aber allmählich doch dem Ende. Und der erste Punkt ist, wir hatten uns ja schon ein bisschen über Wege über und durch das Nebelgebirge unterhalten. Und Sina, ich glaube, du hattest das angesprochen, das vierte Zeitalter, meine ich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Ja, kurzer Ben.
Muss ich da denn im vierten Zeitalter im ja zum größten Teil befriedeten Mittelerde und gerade auch mit dem Vorhaben Arnor wieder aufzubauen etwas an den Wegen ändern? Also wird man vielleicht einen Pass schaffen und ihn sichern oder kommt vielleicht auch irgendein abenteuerlustiger Zwerg auf die Idee, boah, Khazad-dûm, man könnte es ja nochmal versuchen. Oder glaubt ihr, dass von Minas Tirith in das friedliche verbündete Rohan einfach eine dicke Straße geschlagen wird und man einfach das Nebelgebirge weiterhin umgeht?
Also ich glaube alles, wenn ich das mal so ganz plump antworte.
Das wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Ich glaube, es wird es alles geben und es braucht alles. Also es wird natürlich die großen guten Wege geben, die von Minas Tirith aus irgendwie gehen, links und rechts vielleicht auch sogar am Nebelgebirge vorbei, weil es natürlich, solange du kein Gebirge überqueren oder unterqueren musst, immer noch das Einfachste ist. Aber du wirst auch eine West-Ost-Beziehung brauchen und ja, ich meine, furchtbar unkreativ, aber gleichzeitig effektiv. Wir brauchen natürlich Seilbahnen und Gondeln über das Nebelgebirge, mit entsprechenden, ja, ich stelle mir eigentlich auch vor, dass das Nebelgebirge selbst dann auch endlich mal nicht nur unter dem Gebirge, sondern auch über dem Gebirge bevölkert wird. Also das bietet sich ja eigentlich auch noch an. Also die ganzen Ausflugslokale, die es dann geben wird, die muss ja auch irgendwie bespielt werden. Und im weiteren Verlauf gibt es dann irgendwann saubere Tunnel durch das Nebelgebirge, einmal von West nach Ost. Das braucht vielleicht ein bisschen, es sei denn, man hat so komische Wehrwürmer, die einem dabei helfen.
Ja, die Wehrwurm-Urbahn, genau.
Und ich bin auch der Auffassung, dass, oder also ich sehe nicht, dass mir jemand erzählen kann, dass die Zwerge nicht regelmäßig versuchen werden, Moria wieder zu bevölkern.
Ich hänge gerade noch an der Seilbahn. Können wir das Ding dann einfach Gondolin nennen oder so?
Ich glaube, das ist gut machbar. Die haben dann da oben, bauen die so nach und nach ein Plateau. Dann haben die immer so einen Stein, der dann an der einen Seite festgeknotet wird. Der wird dann den Berg runtergeschickt und auf der anderen Seite geht er für die Gondeln hoch.
Das klingt rasant.
Rasant, ja. Aber vielleicht auch gar nicht so doof, ne? Seilbahn, ich sag mal, Florian hoch ins auf den Ziraxigil, wo jetzt schon Durins Treppe auch kaputt ist irgendwie, wäre eine Seilbahn eigentlich naheliegend.
Fun Fact am Rande, so ein Seilbahn-Experiment ist im zweiten Zeitalter mal ganz übel schief gegangen und der Stein ging so schnell nach unten, dass auf der anderen Seite jemand hinaus katapultiert wurde. Der landete dann mit einem Feuerball.
Ich hatte vor 2 Minuten den Gedanken, wir haben heute noch gar nicht über Wings of Power gesprochen.
Landete dann einfach.
Naja,
warum guckt ihr alle so verzweifelt? Was, also, ich wollte das doch nur mal erwähnt haben.
Wobei, es gab ja eben schon Andeutungen, nicht wahr? Als es um das parallele Höhlensystem in Moria ging und da sah ich ja wieder vor meinem inneren Auge diese Spitzhacke, die ein kleines Löchlein in das Parallelsystem schien. Das habe ich doch ganz genau gehört, Simon.
Ich habe hier in meinem ganzen Leben in keiner Podcast-Folge jemals, wo ich dabei war, irgendeine Andeutung zu irgendwas gemacht. Da möchte ich mich ganz klar gegen verwahren und verworren. Und eine Frage, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, Jens. Gibt es eigentlich Bergsteiger in Mittelerde? Weil, also die Zwerge scheinen sich ja in allererster Linie im Berg aufzuhalten. Natürlich sind auch von draußen Schächte in den Berg getrieben worden, zum Beispiel auch für die Beleuchtung. Aber dass mal irgendjemand irgendwo ein Gipfelkreuz oder so aufgestellt hätte, ist mir jetzt nicht bekannt. Sind die Gebirge Mittelerdes obendrauf einfach nicht besonders erforscht worden oder haben die Menschen das Bergsteigen für sich noch?
Die Frage ist, Bergsteigen als was? Als Freizeitbeschäftigung?
Als Freizeitbeschäftigung.
Als Sport oder als...
Oder auch als Expedition, bloß, also zur Forschung.
Ja... Also ganz kurz dazu, als ich den The War of the Rohirrim Film mit einem Freund im Kino guckte, der passionierter Bergsteiger ist und dann die Szene ist, wo Hera da, ist es glaube ich, ne, diese Wand hochklettert und er brüllte durchs Kino, das ist erst vor 70 Jahren oder so erfunden worden oder ich weiß nicht mehr genau wie lange, auf jeden Fall, das gab es noch nicht, also den hat sie nicht überzeugt, dass sie da mit diesen Schuhen da diese Wand hochklettert. So viel, also vielleicht auch in Adaption zu deiner Frage. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es wirkliche Bergsteiger in diesem, also auch in Expeditionssinne gegeben hat. Das, glaube ich, ist einfach noch nicht so ein Thema. Dafür gibt es noch genug andere Dinge, die man in Mittelerde tun muss, Wege sichern muss und so weiter, sodass das noch einen Augenblick auf sich warten lässt. Das bleibt dem vierten Zeitalter.
Wunderbar. Dann meine Frage an euch. Habt ihr noch Punkte oder habt ihr möglicherweise auch eine Notiz auf einem leicht zerknüllten Zettel, die noch losgeworden werden will?
Also ich glaube, dass, also mir steht noch eine Sache drauf, die ich sehr spannend fand, weil das eine von den Fragen war, die ich sehr faszinierend fand, aber ich weiß nicht, ob man damit jetzt ein Riesenfass aufmacht als Diskussionspunkt, aber man kann es nur anschneiden, dass ich das einen sehr amüsanten Gedankengang fand, dass da irgendwo drauf stand, auf einer von euren Fragen, was macht die Plattentektonik in Mittelerde? Und ich fand das sehr amüsant, zu überlegen, dass es eine Ostplatte und eine Westplatte gibt und dann muss es auch eine Mordorplatte geben. Und also das ist ein ganz eigenes Ding, kurzerhand eben rausgeruckt und deswegen gibt es da Berge drumherum und so. Das fand ich einfach nur einen spannenden Gedankengang, finde ich sehr lustig. Könnte man mal irgendwann mal auf den Tolkien-Tagen stellen wir uns vor eine Karte von Mittelerde und malen die Platten ein und
ja,
sowas.
Ja, aber ich, also ich finde,
Tim, das ist auf deinen Mist gewachsen.
Weil, also ich finde, der Westteil könnte so ein bisschen so wie, ich sag mal, Italien, beziehungsweise die afrikanische Platte ist es ja, die sich gegen die europäische schiebt und dann die Alpen aufwirft. Und das ist ja nicht nur da. Mordor ist ein total spannender Gedanke, weil wie zum Fuck ist das passiert, dass da irgendwie, wohin geht die Platte? Die geht ja irgendwie überall hin anscheinend. Und dann gibt's ja noch das Weiße Gebirge, was ja auch anscheinend irgendwie ein aufgeworfenes Gebirge ist. Das heißt, wahrscheinlich, jetzt immer Hot Take, aber wenn man sich das so anguckt, stoßen irgendwie an der Pforte von Rohan mehrere Platten, also mindestens dreimal aufeinander. Und das ist schon, wenn man sich das so überlegt, schon ein Punkt. Wir machen vielleicht dazu tatsächlich was auf den Tolkien-Tagen. Vielleicht bereiten wir so ein bisschen Pappe vor.
Wir fragen einfach Sebastian oder so, ey, kannst du bitte einmal ausrufen lassen, ob sich eine Geologin oder ein Geologe oder...
Sie haben noch nicht aufgegeben, meinst du?
oder eine anderweitig kundige Person vor Ort befindet, um die Frage der Plattentektonik in Mittelerde zu klären.
Erdbeben von Mittelerde.
Das stimmt.
Das
ist so ein Punkt, der dagegen spricht. Ne? Ich glaube, es werden keine Erdbeben im Mittelerde generell beschrieben, die natürlichen Ursprungs wären. Also vielleicht lebt die Erde wegen Smaug oder so, aber...
Das wirft ja jetzt schon die Frage auf, ob Tolkien da besonders wissenschaftlich gearbeitet hat.
Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wann das mit der Plattentektonik entdeckt wurde. Ist das nicht so ein Ding aus den 50ern? Das würde ja dafür sprechen, dass das vielleicht noch nicht im Herrn der Ringe uns.
Du meinst, dass das so eine Apfel- und Baumgeschichte war? Überliefert, nur später bemerkt, weil größer?
Ja, oder halt einfach wirklich unbekannt und deswegen nicht verarbeitet. Also konnte man das gar nicht richtig.
Ich erinnere daran, dass ihr keine Geologen eingeladen habt. Euer Problem.
Dreist, aber wahr. Absolut wahr, ja.
Ich möchte 60er Jahre sind es übrigens.
Du bist der Geologe in der Runde.
Nee, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Möglichkeit des Internets
gelöst. Also begraben hat er in einer Suchmaschine.
Ja. die Kontinentaldrift-Hypothese gibt es allerdings seit 1912, aber die Verknüpfung mit der Plattentektonik dann in den 60.
Also, so.
Boah, was gelernt hier.
Ich bin auch begeistert.
Wir haben auch einen Bildungsauftrag.
Du bist jetzt Gugologe. Ich habe keine Punkte mehr, aber hatte ich ja eben schon nicht. Sina, sehr cool, dass du den aufgeworfen hast nochmal. Ihr versteht, aufgeworfen.
Ja.
Das tut mir leid. wenn ihr jetzt nichts mehr habt.
Ich möchte von euch gerne noch was zu den Steinriesen hören. Da haben wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Was sagt ihr denn zu den Steinriesen im Nebel?
Naja,
das stimmt, wir haben das Einzige aus dem Hobbit, was wir ja eigentlich gerade besprechen,
ja,
gar
und
nicht
dazu
besprochen.
Muss es ja noch eine extra Folge geben.
Die kriegen eine extra Folge? Ja, ich meine, die Steinriesen sind ja schon auch irgendwie ein ganz interessanter Punkt, weil das ist so eins dieser großen Rätsel, ne? Was sind die überhaupt? Die werden ja nur ganz unscharf irgendwie beschrieben von Tolkien so. Und kommen ja auch nicht lange vor, aber die passen zu nichts anderem, was man sonst irgendwie...
Weswegen man darüber dringend eine Folge
ich
machen
möchte
müsste?
Da könnte ich jetzt eine spontane Fantheorie aufstellen. Wenn wir die Balrogs haben, die Maia sind, aber Feuer haben, dann könnten die Steinriesen doch auch Maia sein, die sozusagen das Äquivalent zur Erde sind, oder?
Ui, das ist gut. Aber dann muss es das Ganze noch für Luft und Wasser geben.
Ja, für Luft gibt es die Adler. Und für Wasser
ja,
gibt's
aber die,
Osse.
Und fürs Wasser gibt es Osse,
gibt's
ja. Gibt
es auch so Riesenmonster im
das
Wasser?
Ja.
Zwischendurch einfach so gewisse.
Das ist auch wahr.
Das ist auch wahr jetzt. Eieiei. Okay, eine unerwartete Wendung nahm das Ganze. Nee, aber Steinriesen, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir da eine Folge nochmal drüber machen. Jens, wenn das für dich genehm ist.
Absolut, ich bin sehr gespannt, was ihr da alles zutage fördern werdet.
Die reine wissenschaftlich validierte Wahrheit. Manchen möge aufgefallen sein,
nichts
dass,
anderes sind wir von euch gewohnt.
Dass dieser Satz inhaltlich dilettantisch war, aber das ist ja egal. Ja, dann haben wir noch einen Zauberer.
Solange es die Wahrheit ist, ist es in Ordnung.
dann hätten wir noch ein Zauberer kommt nie zu spät. Gandalf und das Nebelgebirge. Und ich würde mich gerne an einem Punkt aufhängen, an dem ich mich bei Gandalf schon mal ein bisschen dran aufgehangen habe. Die Zwerge suchen Zuflucht in einer Höhle. Da ist aber eine Falltür zur Orkstadt. Und die Zwerge sagen auf Gandalfs Nachfrage, nee, alles gut. Aber auch Gandalf kommt das Ganze ja nicht spanisch vor oder so. Und ich frage mich einfach, wie kann dieser Mann mit seiner Nase nicht bemerken, dass da im Endeffekt eine Ork-Falle ist? Also ja, wir haben festgestellt, im Hobbit, die Orks sind etwas technologieaffiner, als es die im Herr der Ringe zu sein scheinen. Aber trotzdem müsste man als so erfahrener, kundiger Nichtsterblicher da nicht vielleicht einfach irgendwie ein bisschen besseres, gerade bei seiner etwas pedantischen Art, Auge und Näschen für haben? Das ist so ein Punkt, der mich wirklich so ein bisschen zwackt.
Ich meine, er hat ja 14
Zwerge. Also ich meine, wenn die Zwerge eigentlich ja was mitbringen sollten, dann ist es ja eine eigene Steinkompetenz. Ne? Also vielleicht hat er sich da auch drauf verlassen und merkte dann ja so, wie richtig war es dann doch nicht. Zum Zweiten, ich meine, Gandalf ist ja auch mit so einer gewissen Coolness ausgestattet. Der weiß halt, wenn es schief geht, ich reiße es eh wieder raus. Lass die mal machen, die Jungen.
Starker Take, ja.
Und ich möchte vielleicht, ja, und vielleicht auch noch, dass Gandalf zu dem Zeitpunkt auch einfach ein bisschen genervt war von den Zwergen und dem Wetter und einfach froh war, irgendwo zu schlafen.
Das ist wahrscheinlich die einfach naheliegendste und menschlichste Erklärung.
Das mag ja alles stimmen, es zwackt mich trotzdem weiter.
Vielleicht haben wir auch so eine Herdplattensituation, ne? Dass also Gandalf eigentlich schon in dem Augenblick, als er diese Antwort hört, von wegen, ja, ist alles safe, habt ihr auch gründlich geguckt, ja, ist schon klar. Also, Jungs, jetzt müsst ihr es auch einfach fühlen. Ist
okay. Wenn die Orks jetzt kommen, ich mache einen Blitz und bin weg. Mir reicht's. Gandalf und das Nilfgaardgebirge, aber ein Punkt dazu noch, vielleicht nur so als, sag mal, Gedanken. Wir haben ja eben gesagt, es ist eine Barriere, es ist ja auch für Gandalf eine totale Barriere, weil eigentlich Gandalf sich größtenteils nur im Westen vom Nilfgaardgebirge, also das ist ja so das Gebiet, was er sich selber so gesucht hat, aufhält. Das heißt, für den ist das schon auch irgendwo eine Grenze vielleicht, wo er jetzt zumindest nicht standardmäßig drüber geht. Ne? Klar wird er das auch mal wie überqueren, sagt er ja auch, aber das ist so für den schon auch immer die Grenze seines Arbeitsbereiches initial erstmal da.
Stimmt. Ja, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. An euch beide erstmal zum wiederholten Male riesengroßes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr so geduldig mit uns wart und dass ihr einfach so viel geilen, spannenden Input und gute Gedanken und auch eigene Fragen mitgebracht habt. Es war mir, ich wiederhole mich, aber es war mir wie immer ein Fest und ich freue mich, wenn wir das auch nochmal wiederholen.
Vielen Dank für die Einladung. Es war wieder mal eine große Freude, mit euch hier solche Gedanken und nichts als die Wahrheit zu teilen.
Ja, ich kann auch nur nochmal Danke sagen. Das ist immer wieder schön, solche tollen Diskussionen zu führen. Und ich bin ja ein großer Fan davon, wenn man irgendwelche abstrusen, realweltlichen Phänomene auf die Fantasy-Welten überträgt und dann guckt, okay, kriegt man das übereinander gelegt oder nicht. Und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was eure Steinriesenfolge sagt, wenn die irgendwann kommt.
Das sind wir auch. An euch beide jetzt gerne nochmal die Möglichkeit, einen kleinen Werbeblock für eure Podcasts zu machen. Und weiß ich nicht, wer von euch anfangen mag, macht das unter euch aus.
Okay, ja, sonst, genau, kann ich nochmal den Werbeeinschub machen für typisch Ravenclaw. Und genau, es ist ein Harry Potter Podcast. Wir diskutieren auch die einzelnen Aspekte von Harry Potter durch und sind da auch mal allgemeiner, mal ein bisschen nischiger unterwegs und auch mal ein bisschen großer Fable für realweltliche, abschweifende Diskussionen über verschiedenste Themen. Mal wichtiger, mal nicht so wichtig, aber auch natürlich nur die Wahrheit.
Ich kann auch nur sagen, hört bei typisch Ravenclaw rein. Wir machen das regelmäßig und sehr gerne. Das macht, wie bei euch, immer großen Spaß. Also macht das bitte. Und bei uns müsst ihr reinhören, wenn ihr euch denkt, es muss doch auch einen interessanten Teil des Podcasts geben. Wo ist der? Ja, das sind Mio und Luis. Die habe ich nicht mitgebracht heute. Die findet ihr dann bei uns im Original. Also hört da rein zum Herrn der Ringe. Auch ein bisschen Harry Potter inzwischen, Silmarillion demnächst. Also ist für jeden was dabei.
Ja, und was der Jens euch jetzt unterschlagen hat, also Mio, Luis und Jens, findet ihr beim Roten Buch.
Stimmt, so heißen wir.
So, wunderbar. Tim, auch an dich.
Danke.
Wie immer ein großes Dankeschön. An euch auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Und an euch da draußen und ganz besonders an dich. Eine schöne Resttageszeit, welche auch immer das jetzt beim Hören sein wird. Und hoffentlich hört ihr wieder rein da draußen, wenn es das nächste Mal heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Möge die Macht mit euch sein.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das was zum Beispiel unsere Techniker weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich immer ein paar Goodies.
Eine Hör die Ringe Produktion 2026.